Mrs. Ashley und ihre Freundinnen fanden Kathleens Interesse an Australien befremdlich, wie ihnen die Frauen und Kinder ohne männlichen Schutz ohnehin verdächtig waren. Nichtsdestotrotz gelüstete es auch diese Frauen nach Londoner Schick. Sie schlichen sich immer wieder zu Kathleens und Claires Haus und vergaben Nähaufträge, um sich hinterher über die übertrieben hohen Kosten zu beklagen. »So viel wie in Christchurch werden wir hier nie verdienen«, meinte Claire am Ende des ersten Monats bekümmert. »Ich hatte mich auf städtisches Flair gefreut. Stattdessen sitzen wir wieder auf dem Land.« Kathleen fand sich erheblich gelassener als ihre Freundin in ihr neues Leben ein. Alle Kinder besuchten inzwischen die Schule von Reverend Watkin, aber sie überflügelten die Siedlerkinder leicht. Besonders Sean konnte kaum noch etwas lernen. Auch er wäre enttäuscht von Otago gewesen, wenn es Reverend Burton nicht gegeben hätte. Mindestens einmal im Monat bestand Claire darauf, den Sonntagsgottesdienst in Dunedin zu besuchen, und meist fuhren sie bereits am Samstag, aßen in Burtons Zelt zu Abend und schliefen in der improvisierten Kirche. Dort waren Claire und Kathleen immer willkommen, ebenso Sean, dessen wacher Geist den Reverend faszinierte. Er sprach mit ihm wie mit einem Erwachsenen über Geschichte und Philosophie, und auch Claire schätzte die anregende Unterhaltung. Kathleen fragte sich oft, was sie am Zusammensein mit Reverend Burton reizte. Sie spürte nur, dass sie sich in seiner Anwesenheit wohlfühlte. Die Schuldgefühle, die sie immer noch wegen Colin hatte, sowie ihre Angst vor Ians Vergeltung, konnte sie nur dort vergessen. So vergingen die Monate. Dann, im Herbst 1861, geschah etwas, was das Leben der Bürger Otagos verändern sollte. In Tuapeka, 35 Meilen von Dunedin entfernt, war Gold gefunden worden. Einige Wochen später landeten Dutzende Schiffe in Dunedin. Über Nacht waren die Hügel rund um die Stadt von Zelten übersät. Alle waren auf der Suche nach dem großen Geld, aber zu Reichtum gelangten in den nächsten Tagen erstmal sämtliche Händler in und um Dunedin. Schaufeln und Schüsseln zum Goldwaschen waren schnell ausverkauft und die Digger prügelten sich um die letzten Werkzeuge. Auch was die Essensvorräte betraf, war die Stadt dem Ansturm nicht gewachsen. Rund um Dunedin reduzierte sich der Tierbestand drastisch, die Goldgräber schossen auf alles, was eine Mahlzeit versprach. Die sanitäre Situation in den improvisierten Lagern war grauenhaft, allerdings zogen die Goldgräber gleich in den nächsten Tagen weiter Richtung Gabriel's Gully, wie man das erste Goldfeld in Tuapeka nannte. Aber es war nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Ansturm eintraf. Die Stadt bereitete sich mit der Zeit immer besser auf die Goldgräber vor, und die Bautätigkeit nahm nie gekannte Formen an. Geschäfte und Banken eröffneten, und 6 Monate nach dem Eintreffen der ersten Goldsucher hatte sich die Einwohnerschaft der Stadt verdoppelt. »Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie«, erklärte der Reverend, als Kathleen und Claire wieder mal in die Stadt kamen. »Wobei Sie die schlechte Nachricht vielleicht gar nicht als solche empfinden«, »Sie werden mich womöglich nicht einmal vermissen.« Burton lächelte, aber er blickte doch vor allem Kathleen forschend an. Er wusste, dass er nicht so liebevoll an sie denken sollte, wie er es tat. Als Pfarrfrau brauchte er eine aufrechte Anglikanerin. Kathleen dagegen war Irin, Katholikin und obendrein belastet mit einem dunklen Geheimnis. Aber Burton konnte nicht anders. Kathleen hob die Brauen. »Sie gehen weg, Reverend?« fragte sie leise. »Nach Gabriel's Gully«, antwortete Burton. »Ich soll die Goldsucher betreuen, da oben in den Lagern.« Der Reverend ließ kein Auge von Kathleen. Die hielt die Augen gesenkt. Peter hoffte, dass ihn sein Gefühl nicht trug, aber sie schien bekümmert. »Nun bin ich damit natürlich nicht aus der Welt«, fuhr er tröstend fort. »Ich darf sie doch besuchen, oder? Kathleen?« »In Waikuaiti?« fragte sie unter gesenkten Lidern. Von den Goldfeldern aus war das eine halbe Weltreise. Er schüttelte strahlend den Kopf. »Nein, in Dunedin. Das nämlich ist die gute Nachricht. Kathleen, Claire, ich habe Ihnen einen Laden gemietet. Ein neues Gemeindemitglied, Jimmy Dunlow, hat eins der Häuser in der Innenstadt gekauft. Er will eine Bank in Dunedin eröffnen und brauchte dafür ein repräsentatives Gebäude mit Geschäfts- und Wohnräumen. Ein Ladenlokal darin steht zurzeit leer. Und eine Wohnung gehört auch dazu. Als er mir davon erzählte, habe ich gleich an ihren Salon für Damenmode gedacht. Claire strahlte, aber Kathleen schaute erschrocken. Aber wir haben uns doch geeinigt, dass es dafür in Dunedin keinen Markt gibt. Claire stupste sie übermütig an. Gab, Kathleen, gab, erklärte sie. Schau dich doch mal um. Siehst du hier noch viele Schottinnen in Krähenkleidern? Dunedin wird eine moderne Stadt mit schönen Frauen und reichen Männern. Ich könnte sie umarmen, Reverend, jubelte sie. Kathleen wusste nicht, ob sie sich freute. Zwar würde sie Waikuaiti nicht nachweinen, aber ein Geschäft mitten im Zentrum, wenn Ian sie suchte. »Ich denke da auch an Sean, Kathleen, Mrs. Coltrane. Der verkümmert doch bei Reverend Watkin. Hier in Dunedin findet er bessere Lehrer.« Kathleen nickte. Dann hob sie den Blick zu ihm auf. »Kathleen«, flüsterte sie, »nennen Sie mich doch bitte Kathleen. Also immer, nicht nur, wenn es Ihnen so rausrutscht, Peter.« Peter Burton hätte sie gern in die Arme geschlossen, um ihr Trost zu spenden, warum auch immer sie den zu benötigen schien. Aber er gab sich damit zufrieden, ihre Hände sanft zu drücken. »Sie müssen mir irgendwann erzählen, was Ihnen auf dem Herzen liegt, Kathleen«, sagte er leise. »Aber jetzt zeige ich Ihnen erstmal Ihr neues Geschäft.«